Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games.
Ja, willkommen zurück zum Serious Games Podcast. Und heute bin ich mit der Sonja Sins verbunden. Also ich musste tatsächlich im Internet nachschauen. Sonja, du lebst in Havetoft bei Flensburg. Das ist also im hohen Norden. Und wir haben so ein bisschen überlegt, woher wir uns kennen. Also es ist eine Play 14 gewesen in Berlin auch. Und das habe ich verstanden, wenn wir uns hätten schon viel früher treffen können, weil der liebe Manuel Krassler auch ein gemeinsamer Kontakt von uns ist. Und ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Bevor ich das Wort an dich übergebe, liebe Sonja, es geht heute um ein Spiel aus dem Buch Agile Spiele und Simulationen von dem lieben Marc Bless und dem Dennis Wagner. Und ich habe mir also von dir sagen lassen, auf der Seite 315 befindet sich das Spiel Fang Shu, das du total gerne nutzt. Und jetzt rüber zu dir, also hoch zu dir in den Norden. Erstmal herzlich willkommen zum Serious Games Podcast. Ich stelle dich gar nicht so lange vor. Ich habe verstanden, Unternehmerin, Happy People, aber auch die Workshop-Scheune, ganz nah bei dir, am Mikrofon sozusagen. Und du bist aber auch Coach für Führungskräfte und Teams. Jetzt übergebe ich rüber zu dir. Du kannst sie bestimmt viel besser vorstellen. Und meine zweite Frage ist, wie erklärst du das Spiel Fang Shu jemandem, der das noch nie gehört hat? Also quasi so dein Pitch für das Spiel. Herzlich willkommen, Sonja.
Danke dir, Julian. Ich freue mich riesig, dass das klappt, dass wir heute sprechen und dass ich dieses Spiel mitbringen darf, das in letzter Zeit mir und ich glaube auch den Teams, mit denen ich gearbeitet habe, viel Freude und interessante Einsichten beschert hat. Genau, ja, ich finde, du hast das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich habe verschiedene Rollen, in denen ich unterwegs bin. Einerseits bin ich eben Coach für Teams und Führungskräfte. Ich liebe auch die Kombination von beidem miteinander, weil ich immer stärker festgestellt habe in meiner Arbeit, dass die Entwicklung eines Teams oft sehr stark an der Persönlichkeitsentwicklung von Führungskräften hängen kann. Ne? Und die Kombo finde ich einfach super kraftvoll und nutze die auch in meiner Arbeit, gerne mit spielerischen Methoden. Und in den anderen Rollen bin ich Unternehmerin, einmal als Co-Founder von einem HR-Startup namens Happy People und einmal als Gründerin eines sozialen Business, die Workshop-Scheune, die hier bei uns im Dorf das Dorfleben bereichern wird, auch auf eine sehr spielerische Art und Weise.
Das klingt gut, das klingt gut.
Genau. Und dann gucken wir uns doch jetzt mal Fang Shu an. Ich weiß noch, ich habe das gelesen und dachte so, das ist ja simpel, ob das überhaupt funktionieren kann. Ist das nicht zu trivial? Und ich, mein Elevator-Pitch für KollegInnen, die das jetzt hören, ist, das ist für mich eine Mischung aus einer Diagnostik und einer Intervention. Okay. Also ein Spiel, mit dem du ganz schnell rausfinden kannst, wie tickt dieses Team wirklich, mit dem ich es zu tun habe. Weil die können einem ja viel erzählen, wie gut ihr Klima ist und wie gut ihre Kommunikation untereinander funktioniert. Und gleichzeitig ist es eine Intervention, weil es was mit den Leuten macht, in puncto die Erkenntnisse, die getriggert werden, in puncto die Reflexion, die dadurch möglich wird. Also das Ganze hängt, wie so viele dieser tollen Spiele, die hier in deinem Podcast auftauchen, hängt das super stark am Deep
Learning. Ja, super. Also dann haben wir jetzt ein paar Minuten Zeit, um da mal einzutauchen. Ich starte mit einer weiteren klassischen Frage. Was ist denn eigentlich das Ziel, also von Fang Shu, du hast schon gesagt, ne? Diagnostik, Intervention, aber worum geht's?
Es geht im weitesten Sinne, würde ich sagen, um Kollaboration und Kommunikation. Okay. Und es geht darum herauszufinden, wie wichtig sind Kollaboration und Kommunikation für uns? Wie nutzen wir es oder wie nutzen wir es auch nicht?
Und die Inspiration hattest du quasi aus dem Buch. Das verlinke ich natürlich auch. Und hast du das vorher schon mal irgendwo erlebt und dann das Buch erst genau dazu mit der Beschreibung gelesen oder war es andersrum?
Nee, ich kenne es tatsächlich aus dem Buch. Und zwar weiß ich noch ganz genau die Situation. Ich hatte eben einen Workshop mit Führungskräften in der Bank vorzubereiten, mit einem Kollegen zusammen. Und wir dachten, wir brauchen noch irgendwas, wo wir die in Bewegung versetzen. Ich mag immer Sachen gerne, wo man mit dem Körper was tut. Und dann suchte ich nach Körperspielen. Und dann habe ich das gefunden und dachte, das ist cool. weil das bringt sie in Bewegung. Und wie tief das dann geht, habe ich tatsächlich erst im Ausprobieren festgestellt.
Der Marc und der Dennis, die haben ja zwei Bücher publiziert. Agile Spiele und Simulationen ist also das Neuere. Und da gibt es auch einen Teil, genau, zum Moderieren und zum Debriefing etc. Wie gesagt, verlinke ich, ist also auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir. Was musst du denn dafür vorbereiten, um dieses Spiel mit dem Team, den Teilnehmenden zu spielen?
Also es sollte eine genügend große Gruppe sein, die man hat. Ich würde sagen, es macht Sinn, 6 Personen aufwärts. Nach oben vielleicht ein Maximum von 20 Personen. Vorzubereiten ist auf jeden Fall, dass gewährleistet ist, dass das die Gruppe in 2 Teams aufgeteilt werden kann, nach dem Zufallsprinzip, und dass diese beiden Teams getrennt voneinander gebrieft werden können.
Okay. Mhm.
Dass sie das also nicht hören, was das andere Team gesagt bekommt. Das kann man ja räumlich meistens gut lösen. Ne? Man hat einen Workshop-Raum und dann gibt es ein Foyer oder irgendwie sowas in der Art.
Genau, das genügt. Schon. Und dann, wenn die eingebrieft werden, wartest du dann, beziehungsweise warten die anderen draußen oder eben drin, ne? Und dann
okay. Idealerweise hat man einen Co-Moderator oder eine Co-Moderatorin und kann das dann gleichzeitig machen. Genau, aber wenn man alleine wäre, würde man die getrennt voneinander nacheinander
briefen. Okay, super. Und im Raum noch irgendwas Spezielles vorzubereiten? Einfach nur, weil sie in Bewegung ist.
Nee, man kann es Indoor oder man kann es Outdoor spielen. Genau, geht beides.
Okay.
Hat beides seinen Reiz.
Und da kommen wir gleich zu dem Inhalt. Wie werden die Gruppen denn gebrieft?
Genau, die Gruppen erhalten unterschiedliche Briefings, die folgendermaßen lauten. Die erste Gruppe bekommt gesagt, hallo Gruppe, ihr seid Gruppe 1, ich möchte, dass ihr gewinnt. Und um zu gewinnen, hätte ich gerne, dass ihr mir innerhalb von 10 Minuten, so lange dauert das Spiel, 3 Schuhe des anderen Teams bringt.
Okay.
3 Schuhe, die jetzt gerade noch an den Füßen haben, die sollen von deren Füßen entfernt werden und die sollen bei mir abgeliefert werden. Ja. Und dann sage ich meistens noch dazu, als gute Führungskraft, als zeitgemäße Führungskraft, sage ich euch nicht, wie ihr das zu tun habt, sondern ich gebe euch das Was und ihr selber dürft das Wie frei bestimmen. Was mir wichtig ist, ich habe hier einen Timer, den starte ich gleich und wenn der bei 0 angekommen ist, hätte ich gerne 3 Schuhe hier.
Okay.
Dann habt ihr gewonnen.
Klingt gut. Und dann verlässt du die Gruppe 1 und gehst zur Gruppe 2.
Genau, nicht zur Gruppe 2. Ich sage, hey, Gruppe 2, ich möchte gerne, dass ihr gewinnt. Folgendermaßen funktioniert das Spiel. Ich habe hier einen Timer, der geht 10 Minuten lang. Und ihr gewinnt, indem ihr euch in diesen 10 Minuten nicht anfassen lasst. Also keine körperliche Berührung darf euch erreichen. Auch hier sage ich dann, das ist das Was, das Wie liegt ganz bei euch. Das dürft ihr frei entscheiden, ihr seid groß genug. Das Spiel endet sofort und ihr habt sofort verloren, sobald jemand euch anfasst.
Okay.
In dieser Zeit.
Sonja, die Frage der Fragen ist natürlich immer, wenn wir unsere Briefings gesprochen haben, erlaubst du Rückfragen?
Ich sage einfach, das sind die Informationen, die ich euch gebe. Arbeitet mit dem, was ihr habt.
Und das heißt, wenn Rückfragen kommen, so unter dem Motto, Sonja, wie ist das, dürfen wir uns denn gegenseitig berühren oder nur das andere Team, sagst du dann, das sind die Informationen, die ich habe, oder gibst du noch die Möglichkeit, 1-2 Fragen zu stellen?
Nee, ich werf's dann gerne zurück und pack's auf die Metaebene und sag, ich merke, hier kommen ganz viele Rückfragen. Erinnert euch das an was in eurem Arbeitsalltag? Geht es euch öfter so? Ne? Ist das ein Muster, das sich hier gerade zeigt? Und ich sage dann, eigentlich arbeitet mit dem, was ihr habt.
Und gut ist.
Und ich finde auch bei solchen Spielen, die Leute so ein bisschen aus der Komfortzone rausbringen, ist es manchmal so ein bisschen so wie im Freibad. Weißt du noch, Julian, damals, als man so das erste Mal auf den Dreier gestiegen ist, ne? Das Sprungbrett. Und dann ist es zu dieser Moment, du stehst oben und entweder du springst innerhalb der ersten 10 Sekunden oder du springst gar nicht. So. Und ich glaube, mit diesen Spielen ist es super oft ganz ähnlich wie mit diesem 3-Meter-Brett. Ich versuche immer, das zu schaffen, zu sagen, Leute, ihr steht jetzt auf dem Brett, springt halt. Mein Gott, was soll passieren?
Okay. Also hier die Einladung quasi, der Moment dann auch zu starten. Das heißt, irgendwann treffen die beiden Gruppen dann aufeinander und der Timer läuft. Und dann geht's los.
Und dann geht es los. Genau. Und was ich dann meistens mache, ist, ich bin einfach eine stille Beobachterin. Und ich versuche wie ein Schwamm alles aufzusaugen, was ich wahrnehme, alles aufzusaugen, was passiert, mich aus dem Geschehen rauszuhalten und nicht zu intervenieren, auch wenn das manchmal schwer fällt.
Okay, also da habe ich natürlich ganz viele Fragen jetzt. Also Nummer eins, du hast das wahrscheinlich schon häufiger gemacht und könntest wahrscheinlich sehr, sehr viele Dinge, die da so passieren können, berichten. Also vielleicht würde ich es gerne ein bisschen einordnen für unsere Hörenden. Also vielleicht mal die normale Gruppe. Nein, also die Dinge, die du häufig beobachtest, das ist das eine. Dann vielleicht skurrile und außergewöhnliche, vielleicht einzigartige Dinge, die du auch mal beobachtet hast. Und dann auch, wenn du schon sagst, oh, das ist manchmal gar nicht so einfach, mich rauszuhalten, vielleicht auch so Momente, wo du sagst, ah, okay, da werde ich getriggert als Moderierende oder da merke ich so in mir, oh, da würde ich ganz gerne eigentlich intervenieren und dann halte ich mich aber zurück, weil das vielleicht einen Lernmoment beinhaltet oder weil da vielleicht irgendwas anderes passiert. Einverstanden mit den drei? Ja, okay. Dann erstmal so, was du häufig beobachtest, also wenn die beiden Gruppen aufeinandertreffen.
Also was ich häufig beobachte, ist, dass die Gruppe, die sich nicht anfassen lassen darf, diesen Auftrag extrem ernst nimmt und alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen trifft, die man sich vorstellen kann und die ihr in dem Moment zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn sie in einem Raum sind, dann schließen sie die Tür ab.
Ah, okay.
Zum Beispiel. Ja. Das ist was sehr häufiges und daran lässt sich auch feststellen, wie hoch ist denn das Sicherheitsbedürfnis in der Kultur dieser Organisation, in dem ich mich da bewege. Also schließen die Tür ab, packen die noch Tische davor und Stühle, alles schon gesehen. Ne?
Okay.
Und das ist natürlich dann super hinterher fürs Debrief und für die Reflexion.
Genau.
Etwas, was auch sehr häufig passiert, ist, dass die Gruppe, die den Auftrag hat, die Schuhe zu organisieren, davon ausgeht automatisch, dass sie in ihrem Auftrag etwas tun, was die Ziele der anderen Gruppe konterkariert. Also die gehen davon aus, dass die anderen sich wehren werden, obwohl sie die Informationen gar nicht explizit erhalten haben. Aber das ist eine Annahme, die sie treffen, die wiederum was mit ihrem Verhalten macht. Und auch das kann im Debrief total spannend sein, zu sagen, aha, ihr seid also von vorneweg davon ausgegangen, dass ihr mit Gewalt diese Schuhe kriegen müsst. Dass es da keinen anderen Weg für gibt und dass die anderen vielleicht ein komplett konträres Ziel haben.
Okay, wow.
Jetzt bizarre Dinge.
Ja, vielleicht noch ein paar normale. Also normal.
Ein paar normale. Ja, also ich glaube, ich würde sagen, die Grenze ist da. Die Grenze fließend, ist wirklich fließend. Also eher die Grenze ist fließend zwischen normal und absurd. Und das zeigt auch tatsächlich, wie dünn das Business-Eis ist, auf dem wir manchmal unterwegs sind. Ne? Also das sind Leute, du musst dir das vorstellen. Ich habe Leute gesehen, die arbeiten in großen, substanziellen Konzernstrukturen und tragen dort richtig viel Verantwortung. Die haben eine super Fachexpertise, die treffen jeden Tag ganz wichtige Entscheidungen. Ich habe diese Leute schreiend durch den Park laufen hören und sehen und sich gegenseitig verfolgen sehen. Da gab es Leute, die haben sich versteckt die ganze Dauer und wurden weder von ihrer eigenen Gruppe noch von der anderen Gruppe gefunden. Und kamen dann weit nach Ablauf der Zeit irgendwann zurück und zeigten sich wieder. So. Also das ist so wirklich ein Verhalten, wo du dir denkst, das ist eigentlich rational gar nicht mehr erklärbar, das dann plötzlich zutage tritt.
Ja, verstehe. So. Okay, dann noch weitere Skurrile. Weil ich habe mir auch gerade überlegt, oh Gott, wenn du das Outdoor machst, dann rennen alle, vor meinem geistigen Auge, rennen alle in unterschiedliche Richtungen und werden verfolgt. Okay, was noch? Was ist noch so einzigartig, skurril, merkwürdig? Also im besten Sinne des Wortes, ne? Was du so erlebt hast.
Genau, also häufig ist das Verhalten besonders skurril bei dem Team, das nicht angefasst werden darf, also das entweder wegläuft, sich aufteilt in kleinere Subteams, ist auch schon vorgekommen, weil dann sind wir schlechter zu fangen, sind wir schlechter zu kriegen, sozusagen. Ne? Erschwert dann natürlich enorm die Lösungsfindung und die Kollaboration miteinander. ich habe eben schon die Tische und Stühle vor den Türen gesehen, die da vorgeschoben worden sind und die komplette Verweigerung jeglicher Kommunikation. Also selbst wenn das andere Team dann sagt, hey, lass doch mal reden, dass dann gesagt wird, nee, also das ist uns auch schon zu viel sozusagen. Also dann echt die so die Extrameile gegangen.
Wow. Und jetzt die Dinge, wo du sagst, wow, da muss ich kurz innehalten, damit ich nicht interveniere. Also du kannst uns dann verraten, was die Intervention ist, ob das etwas ist, wo du sagst, oh, da würde ich gerne nochmal einen Tipp geben oder sie vielleicht aufrufen, etwas anderes zu tun oder was sind das für Dinge, die da...
Ja, also ich habe schon gerade im Outdoor-Bereich einmal erlebt, wie zwei Leute sich förmlich auf jemanden gestürzt haben aus dem anderen Team, wo ich dann sehr gerne irgendwie noch gesagt hätte, tut euch nicht weh gegenseitig. Das ist vielleicht gar nicht zielführend so. Das hat sich dann aber geklärt von selber, sodass ich gar nicht reingehen musste. Und eine Sache, die einmal schwierig war, war zu erkennen, das Spiel ist vorbei, weil eine Person angefasst worden war. Und der Rest des Teams war aber so weit verstreut, dass es schier unmöglich war, denen das zu sagen. Dann war einfach die Zeit abgelaufen, ne? Und ich musste halt warten, bis die wieder zum Vorschein kommen und dann sagen, Leute, sorry, ihr habt verloren.
Ja, also auch wenn sie danach vielleicht sogar wirklich noch drei Schuhe organisiert haben, trotzdem verloren. Ne?
Ja.
Okay, genau. Wow. Also das sind ja schon so einige Dinge. Ich glaube, unsere Hörenden können vielleicht noch weitere Dinge sich im geistigen Auge ausmalen, wie Menschen, vielleicht auch die eigenen Teams, wie man selber vielleicht auch reagieren würde. Jetzt ist immer so die Sache, ne, wenn man diesen Podcast jetzt gehört hat und nochmal zu diesem Spiel eingeladen wird, ne, dann weiß man ja jetzt gleich, ne, was man da alles so machen kann und nicht machen kann und wie es vielleicht dann auch gelöst wird. Also das sind jetzt alles Dinge, die passieren, genau, in diesen 10 Minuten oder ne, bis eben jemand berührt wurde oder die drei Schuhe da sind. Gibt es denn Teams, die diese Aufgabe lösen? Was erlebst du denn auch an funktionalem Umgang mit diesen beiden vielleicht vermeintlich konträren Zielsetzungen?
Ja, also da gibt es sehr viel Schönes und Funktionales, was man da beobachten und auch wertschätzen kann. Ein wichtiger Moment ist immer dann, wenn die Teams auf die Idee kommen, dass sie ja ihre Ziele austauschen könnten, dass sie ja einander sagen könnten, was denn ihr Ziel ist. Und ab da ist es super easy. Ab da ist es easy. Es ist eigentlich dieser kleine Hubbel zu überwinden, bis man bereit ist, sich die Ziele gegenseitig zu enthüllen. Und das ist ja interessant, weil ich habe ja im Briefing überhaupt mit keinem Wort gesagt, dass die Ziele geheim bleiben müssen. Es ist also zu keinem Zeitpunkt verboten, über diese Ziele zu reden. Und trotzdem haben die Menschen diese innere Hemmschwelle, das gerne für sich behalten zu wollen, weil sie denken, es sei ein Geheimauftrag.
Genau, den Geheimauftrag. Man wurde ja getrennt voneinander gebrieft, ja.
Und genauso funktioniert es ja. Genau, es funktioniert ja oft in Organisationen genauso, ne? Du hast ja Abteilungs- und Bereichssilos, ne? Innerhalb derer Ziele verkündet werden und Dinge ausgelobt werden. Und die widersprechen ja häufig dem gefühlt, was andere Bereiche wollen.
Absolut. Okay. Dann löst sich das sehr schnell.
Also ich habe schon Zettel gesehen.
Ja, bitte.
Ach, sorry. Ich habe schon Zettel gesehen, die unter Türen durchgeschoben wurden, zum Beispiel, ne, weil da war die Tür verschlossen und dann hat das Team geschrieben, unser Ziel ist, wir sollen, was ist euer Ziel? Fragezeichen. Ne, dann unter der Tür durchgeschoben und geguckt, was.
Und die Tür ging dann irgendwann auf, also vor den 10 Minuten.
Nee, also du wirst lachen, aber die Tür ging erstmal nicht auf, sondern es kamen dann 3 Schuhe aufs Fensterbrett, die von außen abgeholt werden konnten.
Hoffentlich nicht im dritten Stock.
Also man
Stock,
ist dann doch auf Nummer sicher gegangen.
Okay, wow. Genau, weil ich glaube, das, was da passiert, und du hast ja auch schon gesagt, du hältst dich aus der Dynamik raus, aber du bist natürlich maximal präsent und beobachtest die vielen kleinen Dinge, die da passieren. Natürlich ist es schwieriger im Park, wenn alle in unterschiedliche Richtungen laufen. Natürlich ist es jetzt so, wenn die Gruppen wirklich getrennt sind, also jetzt in einem Raum und die Tür zu ist, ist es natürlich für dich dann auch schwierig zu wissen, okay, was geht eigentlich bei der anderen Gruppe gerade vor? Das heißt, um das auch nochmal zu stärken, was du vorhin sagtest, immer super, wenn man auch bei so vermeintlich kleinen Übungen, ne, noch eine zweite beobachtende Rolle mit im Raum hat. Also das mag der eine oder die andere sich auch überlegen, das kann man natürlich auch aus der Teilnehmerschaft heraus vergeben, ja, die Rolle, Mensch, ich bräuchte noch jemanden, also ich brauche einen Helfenden, ne, jemand, der mit mir mit beobachtet und dann ins Debriefing geht, also da aber vorab mitdenken. Jetzt hast du ja schon so ein paar Dinge beschrieben, die da passieren, Kommunikation, Nicht-Kommunikation, Weglaufen, vielleicht Rückfragen stellen, beantwortet bekommen oder nicht, Annahmen treffen und. Dann natürlich die ganzen Diskussionen, die in der Gruppe und oder Kommunikation, die in der Gruppe passiert oder eben nicht mit der anderen Gruppe passiert oder eben nicht und mit Einzelnen. Was mich jetzt so ein bisschen interessiert, wenn die 10 Minuten vorbei sind oder das Spiel einfach beendet ist, weil jemand berührt wurde. Wie startest du die Reflexion mit den Teilnehmenden und was fällt ihnen dann selber auf oder wie startest du das Debriefing?
Ja, also normalerweise frage ich zuerst, entweder ich kriege das mit oder ich krieg das nicht mit, aber normalerweise frage ich zuerst, was war denn das Ziel der anderen Gruppe? Ich will das von euch einmal hören, was ihr verstanden habt, dass das Ziel der anderen Gruppe war. Und oft gibt es dann, selbst wenn ich als Beobachterin während des Spiels denke, sie haben es verstanden, gibt es dann trotzdem oft noch mal ein Aha-Erlebnis. So. Ja. Und dann frage ich als nächstes, hattet ihr eine Strategie? Wie ist die zustande gekommen? Und hat sie funktioniert? Und das frage ich beide Teams.
Wie zustande gekommen und funktioniert. Okay, und ich kann mir auch schon, also auch jetzt können wir natürlich nicht jede Antwort, die du bekommst, aber zu dich gehen, aber was war das Ziel der anderen Gruppe? Da, also stelle ich mir jetzt vor, dass da alles dabei ist von keine Ahnung bis hin zu, ja, die sollten drei Schuhe von uns klauen. So, also, ne, also leichte Umwandlungen oder eben sogar vielleicht das klare Wiedergeben, ja, die sollten 3 Schuhe von uns besorgen und dir bringen, ne, so. Okay. Und dann aber auch so, genau, hattet ihr eine Strategie, also ein gemeinsames Vorgehen oder, also einfach so, hat mein Kopf gehen, was jetzt losgeht mit, hattet ihr eine gemeinsame Strategie, ne? Also hattet ihr individuell eine Strategie oder wirklich als Gruppe eine gemeinsame, ne? Gruppe ist ja in sich schon dann Identität stiften, da könnte man sich auch drüber austauschen, wie man das gemeinsam macht. Bis hin zu, nö, wir hatten keine, wir haben einfach so Trial and Error, Learning by Doing. So, war ich auch manchmal so. Und die haben erstmal ausprobiert.
Genau.
Okay. Und dann.
Ja. Also auch häufig, ne, ist es so, hat einer eine Idee und alle machen mit oder wird erstmal eine Stimmungsrunde gemacht, dass jeder mal sagt, ich finde, wir sollten und dann, wenn man alle gehört hat, dann entscheidet man sich. Also auch da kriegst du ja eigentlich in so einem Mikrokosmos super schnell ein Verständnis dafür, wie gestalten die Zusammenarbeit, ne? Gibt's einen, der eine Ansage macht oder zieht man verschiedene Perspektiven?
Absolut.
Mit
bis hin zu, oh, wir hatten aber gar nicht viel Zeit, darüber zu reden. So, naja, ne, Zeitdruck ist ja gefühlt auch immer irgendwie da, ne? Ja, okay. Ja, spannend. Und genau, also dann hat er eine Strategie. Dann, wie ist sie zustande gekommen? Genau. Innerhalb der Gruppe, gegebenenfalls auch mit den anderen. Gibt es denn noch andere Dinge, die du gerne reflektierst?
Ja, super gerne. Ich frage auch oft, wofür feiert ihr euch? Wofür feierst du deine Gruppe? Was sind Momente der Brillanz gewesen?
Und was kommt da so? Also, dass sie innovativ waren, dass sie...
Ja, also zum Beispiel, ja, gerade bei der ersten Gruppe, die Schuhe organisieren soll, ist häufig der Moment der Brillanz, wenn die erste Person sagt, lass es uns doch einfach sagen, was wir tun sollen. Und dann das mutige, ja, okay, wir machen das jetzt und gehen das Risiko ein, dass dann was Schlimmes passiert oder was auch immer.
Risiko.
Und bei der anderen Gruppe, die sich nicht anfassen lassen darf, ist häufig der Moment der Brillanz, okay, wir reden einfach mit denen. Wir vertrauen drauf, dass die uns nicht anfassen, auch wenn wir die Tür öffnen.
Ja.
Dieses ins Vertrauen reingehen.
Okay, wow. Naja, und jetzt sind wir natürlich, ne, genau bei den Themen, die du jetzt reflektierst, die Teilnehmenden denken, spüren, aussprechen, die ja auch im Alltag, also im Arbeitsalltag passieren. Ne? Wie stellst du denn dann den Transfer sicher? Oder ist es eher so, dass das die, also du hast vorhin schon mal kurz gesagt, dass du fragst, erinnert euch das an etwas in eurem Arbeitsalltag? Jetzt Die Erkenntnis ist ja so das eine, ne? Also du reflektierst dann nochmal das, was sie im Spiel erlebt haben, jetzt auf ihren Arbeitsalltag und dann ist so, nee, ist ganz anders im Arbeitsalltag oder naja, irgendwie doch nicht, ne? Ist irgendwie, stimmt, erinnert uns, machen wir da auch. Ja, also es gibt so diesen Erkenntnisgewinn, diese Reflexion, diese Rückschau auf die eigene Arbeit. Aber wie geht's dann weiter? Also jetzt haben wir alle ein schönes Erlebnis gehabt, aber wie stellst du eigentlich auch Transfer sicher oder wie stellst du, also oder musst du das überhaupt, ne? Ich rede jetzt einmal so ein bisschen vor mich hin, weil manchmal ist ja auch eine Intervention, so ein Spiel, schärft ja dann, ohne dass man noch groß darüber spricht, in der Zukunft die Aufmerksamkeit oder den Fokus und dann sagt vielleicht auch jemand, oh, guck mal, das ist, erinnert ihr euch noch so mit Sonja, ne? Das ist so ein Fangshu-Moment, ne, den wir hier gerade haben. Vielleicht sollten wir einfach mal auf die andere Abteilung zugehen, ne? So, also das wirkt ja dann schon in sich. Oder machst du noch was anderes? Oder bietest du was an? Lädst du die Teilnehmenden noch ein, da noch weiter zu gehen?
Also mal so, würde ich sagen. Das Fangshu ist häufig was, was ich zu Beginn eines Workshops mache. Und nicht selten gehen diese Workshops über einen anderthalben oder zwei Tage. Ja. Und die Themen Kommunikation und Kollaboration sind eben auch im Workshop geschehen so allgegenwärtig, dass es immer wieder Referenzen darauf geben kann, wenn man gewisse Vorkehrungen trifft. Also was ich zum Beispiel mache, ist, ich stelle sicher, dass die Notizen aus dem Debriefing, die ich am Flipchart festhalte, dass die ganze Zeit sichtbar sind. So kann man immer wieder auf diese Markierungen dann referenzieren und kann sagen, ist das gerade wieder so ein Moment, ne, der hier passiert? Und dann auf die Metaebene wechseln. Ganz interessant, auch bei einer Führungsmannschaft, die sehr viel Verantwortung tragen für einen technischen Betrieb, wo unglaublich viel dranhängt, die sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben, was auch in dem Spiel zutage getreten ist. Und die haben dann selber immer wieder gesagt, oh, jetzt schieben wir gerade wieder die Tische vor die Tür, ne? Genau, ja. Wie viel ist immer Hochsicherheit oder gibt es gewisse Situationen, in denen Hochsicherheit gerechtfertigt ist, aber ihr müsst euch nicht in der kleinsten Entscheidung mit Tischen vor der Tür absichern. So. Und das hat denen total geholfen, für sich diese ihren Arbeitsalltag anders zu navigieren, indem sie sagen, aha, wir können unterschiedliche Sicherheitsstandards anlegen, ob wir es jetzt hier mit wirklichen Risiken oder mit eingebildeten Risiken oder einfach nur unseren Mustern zu tun haben.
Verstehe. Und du hattest ja gesagt, so okay, thematisch Kommunikation, Kollaboration. Gibt es denn noch andere Interventionen oder Inhalte, Modelle, aber vielleicht auch andere Serious Games, die sich da besonders gut dran anschließen lassen? Oder irgendwie besonders gut zu diesen Erkenntnissen dann passen?
Ich würde auf jeden Fall nach Fangshu, weil sie ja in zwei getrennten Teams unterwegs waren, die gefühlt, nicht wirklich, aber gefühlt in einem Wettbewerb standen, finde ich es total wichtig, danach ein Spiel zu machen oder irgendeine Aktivität zu machen, die die Menschen wieder miteinander vereint. Also sie in einen großen Kreis zu stellen und dann irgendwas zu spielen, was miteinander verbindet. Ne, man kann sich alles Mögliche vorstellen. Da gibt's ja eine Myriade an Spielen, die man miteinander schnell als Aktivierung in einem großen Kreis machen kann. Zum Beispiel, was weiß ich, der imaginäre Ball vom Improv-Theater oder. Ne? Aber irgendwas in der Art, was relativ schnell geht, was den Energiepegel hochbringt und was Verbindung schafft.
Wow, spannend. Und also immer wieder auch die Erinnerung, ne? Wir reden über, gut, mit Briefing, ne? Und ich meine, man kann das bestimmt auch 8 Minuten machen, ne? Aber so mit Briefing und Spieldauer und Debriefing reden wir vielleicht über 30 Minuten?
Ne? Ja, würde ich jetzt auch sagen. 30 Minuten auf jeden Fall. Ich erkläre manchmal noch ein Modell im Anschluss, ein psychologisches Modell, was sehr hilfreich sein kann. Das sind die drei Systeme. Wo man einfach sagt, psychologisch gesehen und von der Entwicklungspsychologie her haben wir drei verschiedene Einstellungen, in denen wir unterwegs sein können. Das eine ist das Bedrohungssystem, das andere ist das Verbindungssystem und das dritte ist das Kreativsystem. Die gehen einher mit bestimmten Hormonen, die ausgeschüttet werden, bestimmten Verhaltensmustern. So, ne? Das Bedrohungssystem ist das älteste, das haben selbst Fische und Reptilien. Das soll uns einfach nur den Arsch retten sozusagen und ist sehr gut darin, Gefahren zu erkennen. Nachteil ist, Wir haben dann einen Tunnelblick, wir sind unter Stress und wir treffen vielleicht nicht die besten Entscheidungen und wir sind vielleicht auch nicht die beste Version von uns selber. So, ne? Das zweite System ist das Bindungssystem. Das sorgt dafür, dass Gruppen sich zusammengehörig fühlen, dass man miteinander eine Verbundenheit erlebt und dass man gemeinsam Dinge bewältigt und durchsteht. Und das dritte ist das Kreativsystem, das ist das entwicklungsbiologisch jüngste System. Das haben eigentlich außer Menschen nicht besonders viele Tiere. Da geht es darum, knifflige Probleme zu lösen, zu spielen, sich von anderen inspirieren zu lassen und so weiter. Und dann frage ich sie, in welchem der Systeme wart ihr denn unterwegs, zu welchem Zeitpunkt des Spiels? Und wie viel Zeit verbringt ihr denn in eurem Arbeitsalltag in welchem dieser Systeme? Okay. Und wie könnt ihr es denn schaffen, wenn ich frage, ne, welches von den Systemen ist denn hilfreich bei euch in der Arbeit und welches ist eher hinderlich? Und gibt es Möglichkeiten, wie ihr euch selber zum Beispiel ins Kreativsystem katapultieren könnt?
Okay. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt also mit dem Angebot, mit der Sprache auch über die Systeme, aber auch mit dem Spiel und dem Debriefing-Flipchart, dass du da genügend Anker dann, wenn du sagst, du machst das gerne zu Absolut. Beginn Intervention eines Workshops etc., dass du dann genügend Einladungsmomente geschaffen hast, um immer wieder die Teilnehmenden darauf zu fokussieren, entweder bewusst oder wenn sie dann das selber, wie du auch schon sagtest, dann referenzieren können und benennen können dann auch, was da vielleicht gerade vorgeht. Ne? Spannend, wow. Gibt es noch irgendwelche Variationen oder Iterationen, wo du sagst, ach, die sind noch erwähnenswert, falls man mal eine besonders große Gruppe hat oder falls irgendwie der Park mit viel, keine Ahnung, Alligatoren und Wasser umgeben ist?
Genau. Ich würde sagen, für AnfängerInnen und zum ersten Ausprobieren vielleicht nicht im Freien machen, weil das wird dann sehr schnell, sehr schlecht kontrollierbar. Und überlegt euch, wie ihr mit Übererfüllen umgeht. Also ich habe auch schon 5 oder 6 Schuhe gebracht bekommen. Da ist ja dann auch die Frage, sagt man, nee, ich habe 3 gesagt, das waren keine 3, also nicht erfüllt. Oder sagt man, hey, overdeliver, super.
Ja. Okay, ja, spannend, genau, over delivery, genau. Alle haben freiwillig ihre Schuhe abgegeben. Hier, 20 Schuhe. Ja, das ist aber noch nie passiert, ne?
Genau, dann könnte man natürlich noch eine Belohnung ausloben, ne? Das wäre vielleicht noch ein Riff, dass man sagt, okay, ne, es gibt hier was auch immer, ne? Gibt hier 5 Flaschen Smoothies, ne? Hier, das Team, das gewinnt, darf sich
Wobei, jetzt muss ich doch nochmal fragen, also sagen wir mal, es gibt jetzt in dem Spiel den Moment, wo die beiden Gruppen sich austauschen. Also jetzt ganz ohne Türen dazwischen und Zettel, sondern da steht dann jemand, ne? Oder die ganze Gruppe steht da und sagt, Mensch, ach, wartet mal, lasst uns mal ganz kurz glatt sehen, was versuchen wir hier gerade zu erreichen.
Passiert extrem selten, Julian. Passiert sehr selten.
Ja, glaube ich doch immer an das Gute. Nein, also ich, als wäre das andere das Schlechte. Nein, natürlich nicht. Es ist halt einfach so, wie wir, genau.
Es ist, wie es ist.
Die Gruppe und die Dynamik gestalten. Ne? Ja, okay, aber sagen wir mal, es passiert. Dann kommt ja der Moment, dass die Gruppen, die Einzelnen erkennen, ach guck mal, wir können doch beide alles erreichen. So ein bisschen dieses, war das nicht immer so diese Geschichte zum Harvard-Modell, ne? So diese, oh, beide Kinder wollen die Zitrone oder die Orange, ne? Und dann gibt es halt so den Moment, dass man sagt, ja, ich schneide die mal lieber auseinander, dann haben alle ein bisschen was, ne? Also haben alle ihr Ziel erfüllt. Aber wenn wir uns darüber ausgetauscht hätten, dann hätten wir alle doppelt so viel haben können, ne? Weil das eine Kind vielleicht nur backen will mit der Schale und den Rest wegschmeißt und das andere Kind die Limonade machen will. Aber dann gibt es ja den Moment, wo man sagen kann, ach super, guck mal hier, wir geben euch einfach unsere Schuhe, ohne uns zu berühren und die anderen sind total happy. Aber dann sagst du, genau, macht euch Gedanken für diesen seltenen Fall, wie ihr mit Übererfüllung umgeht und vor allen Dingen, aber dann war doch auch ganz viel Kollaboration, ne? Und dann bekommt aber, also dann haben ja doch beide das erfüllt dann, ne? Dann müssten wir dann doch beide, die Zuhörenden können nicht die Katze sehen, die jetzt gerade weiß. Und ja, vielleicht habt ihr sie gehört, ja, alles Sorry. Gut. Sollten das nicht rausschneiden. Genau, Cat Content funktioniert auch im Podcast. Also für diesen Fall, genau, sich auf jeden Fall überlegen lassen oder überlegen im Vorfeld, wie ihr dann mit dieser Übererfüllung oder mit dieser schnellen Lösung dann auch umgeht, sodass ihr trotzdem das debriefen könnt, dass ihr vielleicht trotzdem das Modell erklären könnt, dass ihr trotzdem auch vielleicht andere Szenarien erklären oder davon berichten könnt, was so sonst noch so passiert und so, das ist dann auch wichtig. Cool. Was ist dein ultimativer Facilitation-Tipp? Also der muss gar nicht so sehr jetzt nur auf Feng Shui gerichtet sein, aber was ist so, wenn unsere Hörenden von dir eine Sache zugerufen bekommen können, was wäre das?
Eine einzige Sache.
Sonst nichts.
Sei wach und markiere, was merkwürdig ist, ohne es zu bewerten.
Markiere, was merkwürdig ist, ohne es zu bewerten. Und unterstützt du deine Teilnehmenden auch dabei, es dann nicht zu bewerten, beziehungsweise die Bewertung zumindest dann explizit zu machen, weil passiert ja vielleicht auch manchmal. Ja. Mhm. Cool. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Und ich glaube, besondere Erlebnisse haben wir schon ein bisschen gehört. Wahrscheinlich hast du noch viele, viele, viele mehr. Ich habe noch eine Frage. Was ist für dich die geheime Zutat von diesem Spiel? Also, was ist so das, was es dann wirksam macht?
Es ist ein bisschen Manipulation dabei, muss ich gestehen. Ne? Also ich weiß nicht, ob du Spiral Dynamics kennst, ne? Aber da gibt es ja eben diese verschiedenen Evolutionsstufen von Organisationen und Menschen. Ne? Und da gibt es ja diese eine Evolutionsstufe, die wird häufig als gelb oder orange dargestellt. Das ist so sehr stark dieses wettbewerbsgetriebene, erfolgshungrige, dieses typische KPIs und Messbarkeit und da. Diese Energie kitzelt man ein bisschen in dem Briefing, wenn man die Gruppen getrennt voneinander brieft. Hey, ich will, dass ihr gewinnt und es ist ein geiles Spiel und macht jetzt so, ne? Das ist, glaube ich, schon, eigentlich bin ich gegen Manipulation, aber das ist die kleine Prise, die das Spiel zu dem macht, was es ist, weil wenn du die so briefst in einem so, ja, also ich habe jetzt hier diese Aufgabe, folgendermaßen wird das laufen, ihr habt jetzt 10 Minuten, dann wirkt es nicht. Also es muss die Energie, es muss dieses Feuer rüberkommen, dass das jetzt exciting wird.
Wow, okay, verstehe. Und naja, mit der Manipulation, ich meine, es ist ja eine Einladung, sich in diesen Spielmoment zu begeben, ne? Also ist ja so ein sicherer Raum oder ein Safe Space oder manchmal heißt es so Civil Space. Ich behaupte ja, dass so Serious Games sind quasi der Safe Space im Safe Space des Trainings oder des Workshops. Also wie so ein doppelter Boden, wo die Einladung, also gerne auch, genau wie du sagst, ne, so ein bisschen fordernd, ungewöhnlich, experimentell sein darf. Ne? Ist ja eine Einladung. Und Manipulation, ich meine, jetzt für diese 10 Minuten, ne? Wäre es für mich dann auch nur, wenn es ja länger nicht nachhaltig ist, ne, für eine Gruppe. Also insofern sind wir da mit den Spielen schon auf der sicheren Seite. Ne?
Das wird im Debriefing übrigens hin und wieder von Gruppen markiert, die dann sagen, du hast uns ja auch ein bisschen, du hast uns ja auch ein bisschen aufgepeitscht, ne? Dann sage ich, das habe ich getan. Ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage. Und was sagt euch das denn? Seid wachsam für das, was euch in eurem System anstachelt. Ja. Ne? Seid wachsam, wie ihr, wenn Ziele ausgelobt werden, wenn KPIs gemessen werden, wie das genau die gleiche Energie in euch triggern kann. Und entscheidet bewusst, gehe ich jetzt da rein? Ist das gerade hilfreich oder gehe ich da nicht rein?
Ja. Ach toll. Danke, Sonja. Ich weiß noch, wie wir, kann ich das verraten hier im Podcast? Ich glaube, bestimmt ist es auch schon ein Jahr her, dass ich dich gefragt habe oder länger, ob du mal beim Podcast dabei sein willst und ob ich dich interviewen darf und ob du ein Spiel, ich glaube, du hattest noch ein anderes Spiel damals und hattest damals schon gesagt, so, ach Mensch, aber vielleicht ist das zu trivial. Und ich finde das gerade nicht. Ich finde gerade, ich bin ja auch so ein Purist oder Minimalist, wenn es um Serious Games geht. Ich finde es gerade so schön, dass du gezeigt hast, wie man mit einem ganz kurzen, mit 2 Briefings von einer Gruppe, die in 2 Gruppen aufgeteilt wird, in 10 Minuten, ne, und mit Debriefing, wie man einfach mit wenig Zeit so viel Reflexionsfläche ermöglicht, um dann seine Themen einzupacken, weiterzuarbeiten mit der Gruppe, Fokus zu schärfen, Bereitschaft vielleicht auch zu schärfen, mal was anzusprechen oder früher anzusprechen. Und das finde ich immer so, so schön. Also vielen, vielen Dank für das Beispiel.
Ja. Sehr, sehr gerne, Julian. Ich glaube auch, wir haben große Macht als Facilitators, dass wir Momente kreieren, an die sich Leute im Zweifel ihr ganzes Leben erinnern werden. Und das könnte so einer sein.
Absolut. Ach Mensch, da wünsche ich dann Genau, allen Hörenden ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ich wollte dir noch zwei Dinge sagen. Also das eine ist, das Buch von dem Marc Bless und dann Dennis Wagner, das verlinke ich natürlich auch. Ich hatte ja so eine kleine Podcast-Pause, weil die Anne Hoffmann und ich auch ein Buch geschrieben haben zum Thema Agile Facilitation oder Serious Games und den moderierenden Aspekt. Das verlinke ich auch. Und ich habe aber jetzt auch im Vorfeld, da war das Mikro noch nicht an, also das Mikro schon an, aber die Aufnahmezeichnung noch nicht an, da haben wir auch noch vereinbart, dass wir einen kleinen Buchtausch machen, weil du hast nämlich auch einen Beitrag bei Alexandra Götzrieds Buch Emotionale Intelligenz für Führungskräfte und Teams geschrieben. Sonja, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ja, und dann haben alle Hörenden die Möglichkeit, dich digital zu finden, Dinge von dir zu lesen, diesen Podcast nochmal zu hören und all die, genau, tollen Dinge, die man dann da machen
kann. Ja, super gern. Also findet mich auch gerne auf LinkedIn. Ich bin da nicht kontaktscheu, ganz im Gegenteil. Und finde auch, unser Wissen und unsere Erfahrung kann immer nur größer und bunter werden, je mehr wir das teilen.
Prima. Dann sage ich herzlichen Dank nach Havetoft. Und genau, an all unsere Hörenden. Hört auch in die anderen Folgen rein. Da gibt es ganz viele größere und kleinere Spiele, längere und kürzere Simulationen. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Julian.
Ihr erreicht Julian unter hallo@keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.